Tatsächlich ist heute nicht ein schweres Thema dran und wir sind hier als Gemeinde drin. Das heißt, es ist schon auch ein gemeinschaftliches Thema, wo wir alle mit integriert sind. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir uns gegenseitig kennen als Gemeinde, dass wir miteinander gehen. Ich darf heute über ein Thema reden, was mich selber immer wieder und auch eigentlich kontinuierlich sehr herausfordert. Es geht um das Herz. Hat jeder eins davon, glaube ich. Wobei ich meine es tatsächlich nicht die Pumpe, die mich am Leben hält, also dass das Blut durchgeht, sondern eher das Herz, die Schaltzentrale von meinem Glauben und von meinem Leben. Und das ist relevant für jeden. Das ist relevant für der, wo noch in die Grundschule geht, in die weiterführende Schule. Das ist der, wo gerade eine Ausbildung macht. Das ist der, wo gerade verliebt ist, der gerade geheiratet hat, der Mutter oder Vater geworden ist, der seit 50 Jahren arbeitet, der Rentner ist. Für jede Phase, es ist egal, dieses Thema ist einfach maximal relevant in meinen Augen. Die Frage nämlich ist, wem gehört mein Herz? Und um das aufzuführen ist, für wen oder was schlägt mein Herz? Wofür lebe ich? Was ist meine Priorität? Was begeistert mich? Was ist mir wichtig? Was ist eine Überzeugung für mich? Wofür bin ich bereit zu leben oder auch zu sterben? Wofür habe ich Leidenschaft? Und das ist tatsächlich auch mal das erste Wort, wo wir zusammen definieren müssen. Leidenschaft. Helft mir, was bedeutet Leidenschaft? Also ich erwarte tatsächlich Antworten. Was ist Leidenschaft? Eifer? Begeisterung? Brennen für was? Hingabe? Ihr seid richtig gut, das habe ich alles aufgeschrieben hier. Leidenschaft ist eine Tätigkeit für eine Sache oder eine Emotion, der man sich mit Hingabe widmet. So habe ich es jedenfalls mal im Internet gefunden, die Definition, die fand ich gut. Die Frage ist, wofür hast du Leidenschaft? Wieder so eine offene Frage, wo man antworten kann. Wofür hast du Leidenschaft? Das ist keine Fangfrage. Du darfst ehrlich antworten. Eiscreme, sehr gut. Oh. Berge, sehr cool. Sport machen? Mein Garten. Noch was? Natur. Kreativität. Beruf. Für mich ist Fußball und Musik. Familie. Also ich glaube, jeder hat andere Leidenschaften, andere Sachen, wo ihm auch wichtig sind. Die Frage ist, warum haben wir Leidenschaft? Warum hast du für das, was du Leidenschaft hast, Leidenschaft? Keine Fangfrage? Weil es Leben schöner macht? Weil es Sicherheit gibt? Weil es Spaß macht? Aber vielleicht auch, weil es viel gekostet hat? Weil du dich dafür entschieden hast. Ich bin jetzt 42 Jahre alt oder jung oder wie immer und ich gehe schon tatsächlich mein ganzes Leben in irgendeine Art Gemeinde, Kinderkreis, Jugendbund und so weiter. Ich gehe schon ganz lange in die Gemeinde, ich komme, höre eine Predigt, singe Lobpreislieder, trinke danach einen Kaffee und gehe wieder nach Hause. Was ich mich echt oft frage ist, warum ist das, und ich spreche jetzt von mir, warum ist es, dass es für mich, in die Gemeinde zu gehen, oftmals mehr ein Ritual ist, als ein leidenschaftlicher Lebensstil? Warum ist es, dass meine Nachfolge von Jesus oftmals eher charakterisiert ist von Langeweile und nicht von Feuer, von Radikalität, von Durchbrüche? Warum fühlt sich das Christsein und Jesus kennen oftmals mehr so an wie kleiner Lebensbonus? Ich kenne auch noch Jesus, ja. Und nicht als Lebenselixier. Warum habe ich, oder auch, ich glaube, mir als Gemeinde, oftmals in unserem Kontext so wenig Relevanz? Salz der Erde, Licht in der Dunkelheit, gute Botschaft für die Armen, Freiheit für die Gefangenen, Heilung für die Blinden. Ganz ehrlich, würde ich mein Leben und glaube das von unserer Gemeinde oftmals nicht beschreiben. Warum ist das so? Die Antwort in meinen Augen ist darauf sehr provokativ. Kannst du bitte mal Matthäus hinwerfen? Danke. Der Vers. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder Geld. Schätze auf Erden. Hier im Kontext geht es jetzt um Geld und Schätze um Erden. Und ganz ehrlich, trifft mich persönlich auch sehr, wenn ich mir mal reflektiere, wie viel Geld und wie viel Zeit investiere ich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, nur um finanzielle Sicherheit zu haben. Angetrieben oftmals auch von der Angst, vielleicht mal nicht genug zu haben. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und für das Geld leben, so steht es in dem Vers. Aber dieser Satz ist, glaube ich, noch viel größer. Das ist genauso gültig für jeden Bereich in meinem Leben. Freunde, Beziehungen, Familie, Hobbys, Angewohnheiten. Und wichtig, keiner der Dinge ist an sich falsch. Familie, selbst Geld, alles ist nicht falsch, ist nicht schlecht, es ist neutral. Im 1. Timotheus steht, die Liebe des Geldes ist die Wurzel. Das heißt, es ist nicht die Sache an sich. Die Sache an sich ist nie falsch. Hat alles Gott erschaffen. Alles. Und können wir dankbar drüber sein. Es ist die Liebe und die Leidenschaft. Das heißt, es ist immer meine Bewertung und meine Hingabe, die entscheidet, ob etwas zu einem Herrn und einem Götzen wird. Es ist immer meine Liebe und meine Hingabe, meine Leidenschaft, die entscheidet, ob etwas zu einem Herrn oder zu einem Götzen macht. Und das kann tatsächlich alles sein. Man kann somit quasi sagen, Leidenschaft und Hingabe ist eine Herrschaftsfrage. Es ist die Frage, wem diene ich? Für wen lebe ich? Ich finde das provokativ, ich finde das herausfordernd, muss ich echt gestehen. In Matthäus 6, Vers 33, habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Vers. Ein Vers, der mein Leben sehr geprägt hat. Und dadurch habe ich tatsächlich auch die Christen gelernt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist denn das Reich Gottes? Ihr dürft gerne wieder antworten. Was ist denn das Reich Gottes? Jesus Herrschaftsgebiet? Wenn da irgendjemand auf der Straße hört, Reich Gottes, was ist denn das? Was würdest du sagen? Ich bin gemein, gell? Okay, Gottes bedingungslose Liebe zu allen Menschen. Ich würde es noch ausführen. Gottes Reich bedeutet sinnbildlich ein Land oder Leben, in dem Gott der König ist. Der in ein Land oder einen Ort, an dem mit seinen Werten, mit seiner Kultur gelebt wird. Ein Ort, in dem sein Wille geschieht. Und dem wir als seine geliebten Kinder, nicht Sklaven, Kinder, Gemeinschaft mit ihm haben und seine Stimme hören und ihm nachfolgen und die gute Werke tun, die er vorbereitet hat. Sein Reich bedeutet sein Herrschaftsbereich mit seinen Werten. Vergebung, Gnade, Liebe, Hoffnung, Geduld, ihr kennt sie. Von ganzem Herzen fördern und verteidigen. Kurzversion, Reich Gottes ist da, wo sein Wille geschieht. Und tatsächlich, kennt von euch jemand das Vaterunser? Lass uns doch mal die ersten drei Sätze zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich komme wie im Himmel so auf Erden. Ihr seid richtig gut, danke. Jetzt kommt aber die Provokation zu sagen, dein Wille geschehe. Wisst ihr, was das auch bedeutet? Meiner nicht. Wenn ich wirklich von Herzen bete, dein Reich komme, dann sage ich gleichzeitig, mein Reich gehe. Ich finde das herausfordernd. Dein Wille geschehe. Das heißt, meiner nicht. Ja, wie ernsthaft beten wir tatsächlich das Vaterunser? Oder beten wir es halt, damit wir es betet haben, weil wir es schon immer gebetet haben? Jetzt haben wir sein Reich definiert. Was ist denn dann mein Reich? Genau, danke dir. Eigentlich, das ist eine sehr gute Definition. Mein Reich, ich würde es ein bisschen ausführen, ist da, wo ich auf dem Thron sitze. Ich entscheide, alles muss meiner Agenda dienen. Ich denke und träume, was ich will. Ich bestimme den Zeitpunkt und ich bestimme den Weg und ich baue mein Reich mit meinen Ressourcen. Mein Reich ist eigentlich nichts anderes wie mein Leben. Mein Reich ist geprägt von ich, mir und mein, Selbstgerechtigkeit und Unabhängigkeit. Habt ihr sowas schon mal gehört? Könnt ihr euch da irgendwo ein bisschen mit identifizieren? Ich leider sehr gut. Und wer ist der Feind von meinem Reich? Ist hart, gell? Das ist eigentlich eine harte Message. Eigentlich ganz schön simpel. Ist ja jetzt nicht, dass ich das erfunden hätte, ne? Aber eigentlich ist es ganz schön radikal. Ich glaube, für viele Christen ist es tatsächlich so, dass Jesus ihr Retter ist. Das ist ja gut, er hat meine Schuld bezahlt, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Aber für viele Leute ist es, glaube ich, Jesus ist mein Retter, aber ist es auch mein Herr? Seht ihr den Unterschied? Jesus ist mein Retter. Ja, Jesus, danke, du hast alles für mich gegeben, aber ist es auch mein Herr? Folge ich ihm tatsächlich nach? Jetzt sind wir bei Nachfolge. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Trachtest du nach seinem Reich zuerst oder nach deinem Reich? Wer entscheidet über die anvertrauten Schätze, die du hast? Deine Zeit, deine Gaben, dein Geld. Und nochmal, nichts davon ist schlecht. Ich hoffe, ich bin nichts gegen irgendwas davon. Aber wie benutzt du das, was du hast? Was machst du mit deinen Stärken, die du hast? Oder noch viel herausfordernder, deine Schwächen. Das ist noch viel härter, seine Schwächen Gott zu geben, als wie seine Stärke. Ich kann mit meinen Stärken Gott dienen, aber mit deiner Schwäche finde ich noch viel herausfordernder. Für welches Reich benutzt du, was du anvertraut bekommen hast? Dient mir alles Selbstverwirklichung? Mein Haus, meine Yacht, mein Boot? Oder frage ich Jesus, die anvertrauten Ressourcen, die ich bekommen habe, wie kann ich dein Reich damit bauen? Einer, der sein Reich bauen möchte, möchte meistens gar nicht wissen, was Gott dazu denkt, weil man weiß ja meistens, dass oftmals Gott anders denkt wie mein Reich. 1. Petrus 4, Vers 10 steht, ruft dazu auf, die empfangenen Gaben zum Dienst aneinander zu nutzen. Die Gaben Gottes, die wir bekommen haben, die sind niemals, niemals, niemals zum Selbstzweck. Niemals. Auch die Gemeinde hier hat keinen Selbstzweck. Wir haben eine Aufgabe, Reich Gottes zu bauen. Wir haben nicht mal die Aufgabe, Gemeinde zu bauen. Wir sollen Reich Gottes bauen. Reich Gottes ist wesentlich größer wie Gemeinde. Warum ich da drauf herumreite, ist, Glaube kostet. Ich finde ganz oft, ich spreche wieder von meinem Leben und vielleicht geht es euch ja ähnlich, ist man frustriert, dass man nicht wirklich das alles erleben, was in der Bibel steht, was wir eigentlich erleben könnten oder sollten. Ein Leben voller Liebe, ohne Angst, voller Zeichen und Wunder, Hoffnung und Freude. Aber die Situation ist leider folgende. Du erntest, was du säst. Das ist so ein Grundsatz, wo die Landwirte wahrscheinlich am allerbesten kennen. Wir möchten gern Überwinter sein, aber möchten eigentlich nicht überwinden. Kennt ihr das? Ich möchte am besten schon einen Schulabschluss haben, aber ich möchte eigentlich nicht in die Schule gehen. Also ich habe gern den Shortcut. Geht es euch so ähnlich? Keiner? Ein Shortcut. Ich würde gern die Abkürzung nehmen. Ich möchte gern ein Überwinder sein, ich möchte ein Sieger sein, aber der Prozess des Siegens, den möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte Gott erleben und finden, aber ich möchte ihn eigentlich gar nicht suchen, weil das ist so anstrengend. Ich möchte den Schulabschluss haben, aber nicht in die Schule gehen. Aber Saat und Ernte gehört zusammen. In der Bibel hat Glaube immer seinen Preis gekostet. Israel und Jericho. Die Israeliten, stellt euch diese Geschichte vor. Die Christen hat es mir erwähnt und es hat mich wieder voll geflasht. Die Israeliten, die sollten ja ins verheißene Land gehen und kam da die Stadt Jericho. Wisst ihr was, ihr kennt die Geschichte, den Auftrag habt, für 6 Tage jeden Tag einmal um die Stadt zu laufen. Ohne irgendwas zu machen, einfach durch die Stadt laufen. um die Stadt rumlaufen. Und am siebten Tag, was war dann der Auftrag? Siebenmal rumzulaufen. Und beim siebten Mal mit Kriegsgeschrei und Lobpreis, die Lobpreise sind vorausgegangen, interessanterweise, ne? Schreien. Und dann, was ist dann passiert? Ich finde es eine ziemlich verrückte Geschichte, wenn du mich fragst. Um eine Stadt laufen, die Mauer muss weg. Ne? Also ist ja, ist doch eigentlich Quatsch. Und wie muss es denn den Israeliten gegangen sein, wo sie da um die Stadt laufen? Zum vierten Mal, hey Papa, ich habe keinen Bock mehr. Warum ist es? Und wie viele Leute, was wäre passiert, wenn sie am siebten Tag beim sechsten Mal gesagt haben, hey, Gott, echt, ist doch ein Quatsch. Was soll denn das um die Stadt laufen? Was wäre dann passiert? Verrückt, oder? Das heißt, es war ein ganz schön großer Preis, eine Woche lang jeden Tag da drum zu laufen. Wieder sinnbildlich. Ich würde gern sehen, wie Jericho einbricht, aber ich möchte eigentlich nicht in den Prozess gehen, sechsmal drum rumzulaufen. Könnt ihr euch ein bisschen nachfühlen oder geht es nur mir so? Und da gibt es viele, viele Geschichten. Josef war für jahrelang Gott treu, ich sage, im Gefängnis gelandet, bis er irgendwann erhoben worden ist. Das war ein großer Preis. Er hätte zwischendrin auch leicht sagen, hey Gott, jetzt langt's echt. Ich war dir treu und jetzt bin ich schon wieder im Gefängnis. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Der syrische Hauptmann, der musste sich dreimal in dem dreckigen Fluss waschen, bevor er geheilt worden ist. Und er hat gesagt, da gehe ich doch nicht rein. Ich komme jetzt von Syrien, jetzt soll ich in dem dreckigen Fluss da reingehen. Das mache ich doch nicht. Es hat einen Preis gekostet. Die Diener mussten die Weinkrüge mit Wasser füllen. Warum mit Wasser? Was soll da jetzt passieren? Dann ist erst zu Wein geworden. Gideons Heer wurde von 30.000 auf 300 reduziert. Das ist ein großer Preis für den Gideon, gegen das übermäßige Heer zu kämpfen. Jetzt sind es noch 300. Oh, das, stell dir mal vor, was der für einen Kampf gekämpft hat in seinem Herzen. Noah musste zig Jahre die Arche bauen, bevor endlich es geregnet hat. Was war denn das für ein Kampf in seinem Herzen? Natürlich, jeder denkt, boah, die Arche war cool, hat alle gerettet. Der Prozess dahin, der war steinhart. Wie viele Male hat er Nägel reingelaufen und denkt, was mache ich hier nochmal, Gott? Ach stimmt, du hast gesagt, ich soll das. Ach, das ist ein Kampf, das ist ein Preis. Und eigentlich eine meiner Lieblingsgeschichte, Petrus. Wer von euch würde gerne mal auf dem Wasser laufen? Oder würde gerne jemanden sehen, der auf dem Wasser läuft? Ich fände es richtig cool. Also die Geschichte, wenn wir mal im Himmel sind und so ein bisschen wieder ins Archiv schauen könnten, das ist eine Geschichte, wo ich gerne nochmal anschauen möchte. So. Petrus läuft auf dem Wasser. Ich fände es so geil, auf dem Wasser zu laufen. So cool. Aber mal eine Frage, was hat er machen müssen, um auf dem Wasser zu laufen? Ich habe es nicht gehört. Er musste aus dem Boot steigen. Also ihr wollt alle auf dem Wasser laufen, aber wollt ihr aus dem Boot steigen? Also mir geht es so, dass ich auf dem Wasser laufen möchte, aber aus dem Boot steigen, muss das sein? Die Israeliten, die ein verheißenes Land bekommen von Gott, das Land Kanaan. Und das Land Kanaan war aber voll mit Riesen unter anderem. Die hätten die Riesen aus ihrem verheißenen Land austreiben müssen. Das war kein Zuckerschlecken. In Matthäus 10 steht, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist nicht wert, meiner zu sein. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Die Frage ist, bist du bereit, den Preis des Glaubens zu zahlen? In Lukas 10, Vers 2, danke Michael, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deiner ganzen Denken. Wie oft steht das Wort ganz drin? Moment, 1, 4. Oh, sorry. Hä? Habe ich falsch? Sorry. Also, was ich sagen wollte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Denken. Viermal Superlative. Also nicht so ein bisschen da, sondern von ganzem Herzen. Es geht jetzt nicht an erster Stelle darum, dass du noch mehr Aktivitäten machen sollst. Kalender, ich muss noch mehr Jugendkreis und das machen. Darum geht es an erster Stelle gar nicht. Das ist dann wieder Aktivismus. Es geht nicht darum, okay, jetzt muss ich jedes Mal noch mehr spenden, jetzt muss ich noch mehr und mehr machen, noch mehr Dienst übernehmen. Nee, in dem Vers geht es in meinen Augen an erster Stelle darum, von ganzem Herzen Jesus zu suchen. Von ganzem Herzen lernen, ihm zuzuhören und ihm nachzufolgen. Und nicht so lala. Von ganzem Herzen, also nicht 90%, ich würde sagen, 90% ist ausgeschlossen in dem Vers, oder? Es ist die 100%, die gefragt sind. Und im Psalm steht, zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Gib mir ein ungeteiltes Herz, dieses Herz, dieses ungeteilte Herz, diese Leidenschaft für seinen Namen. Wenn wir das machen, dieses 100% mit Jesus leben, kann es gut sein, dass du plötzlich viel mehr Dienste übernimmst oder viel mehr spendest oder so. Aber das ist an sich gar nicht der Punkt. Es geht, in Nachfolge zu sein. Das ist dann ein natürliches Resultat heraus, von der Nachfolge, von der Beziehung heraus. Dann ist es keine Religiosität und ich muss das machen, damit ich ein guter Christ bin. Quatsch. Jesus, wir sind schon gut, Jesus hat uns gerettet, wir sind Kinder Gottes. Es geht, ihm nachzufolgen und die Werke tun, die er vorbereitet hat. Warum von ganzem Herz? Wenn man nur 90% dabei ist, ist es einfach so, dass man nur Zuschauer ist. Zuschauer und Kritiker. Das Wort Leidenschaft, sind auch zwei Worte drin, Leidenschaft. Leidenschaft ist etwas, was auch Leiden schafft. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und die verrückte Geschichte bei den Israeliten, wo wir viel lernen können, da steht drin, die Israeliten haben den Auftrag gehabt, in das Land Kanaan zu gehen, wo Gott ihnen versprochen hat. Und da waren aber auch die Riesen drin. Also ich finde das ein krasser Gedanke. Gott schenkt dir eigentlich was, eine Verheißung, aber hey, jetzt muss ich auch schon mal die Riesen raustreiben. Also nicht Gott schenkt dir was und alles ist da, jawohl, jetzt wird es ein leichtes Leben endlich. Nee, wird immer ein Glaubenskampf bleiben. Ich sehe das jedenfalls in der Bibel durch und durch. Und dann in den Auftrag, alle raus zu pushen, also quasi das Land einzunehmen. Aber was lesen wir? Die Söhne Israels wohnten mitten unter den Kanaitern, den Hethitern, den Amoritern, den Perizzitern und den Hevititern und den Jebusitern. Und sie nahmen sich derer Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne und dienten ihren Göttern. Gebt euch das mal. Die Israeliten haben sich das verheißene Land mit den Feinden geteilt. Wie sinnbildlich ist das für unser Leben? Für mein Leben? Wie ist es mit dir? Teilst du dein verheißenes Land, das Gott dir versprochen hat? Dieses Land der Fülle, das Land, wo wir, so wie Jesus das Christsein beschreibt, wo wir ihm nachfolgen, Zeichen, Wunder tun werden. Wie oft leben wir mit unserem Feind zusammen, weil wir Kompromisse eingehen? Weil wir nicht diese 100% leben, sondern diese 90%, ja, ich gehe in die Gemeinde, ich tue ein bisschen Spende, aber es geht um das 100%ige Herz, Jesus nachzufolgen. Und warum haben die Israeliten wahrscheinlich mit ihren Feinden zusammengelebt? Warum haben sie den Auftrag nicht ausgeführt? Warum haben sie nicht 100% gelebt? Was waren die Beweggründe? Könnt ihr euch das vielleicht vorstellen? Habe ich jetzt nicht direkt aus der Bibel rausgelesen. Die habe ich nur mal versucht reinzuversetzen in die Situation. Bequemlichkeit. Zweifel. Kampfmüdigkeit. Alles legitim. Ich finde es alles nachvollziehbar. Ich finde es komplett legitim. Also warum soll ich jetzt gegen die Riesen da kämpfen? Also ich weiß eben, wie ein Riesen. Also krass, egal. Genau, waren vielleicht kampfmüde, die haben keinen Bock mehr gehabt, haben vielleicht Angst gehabt. Also so wird es mir wahrscheinlich gehen. Und aus Grund von diesen Gründen haben sich, das ist jetzt meine Interpretation, entschlossen, nee, es ist vielleicht leichter doch mit den Kanaitern und so weiter zusammenzuleben, uns vielleicht sogar mit den Bündnissen einzugehen, mit unsere Kinder zu verheiraten. Das ist ein leichterer Weg. Aber wir lesen, wie es weitergeht am Ende. Die Israeliten sind weggefallen von Gott, haben Götzendienst gemacht und ihr kennt die Geschichte von den Israeliten. Aber das ist doch so ein schönes, es hilft, da dürfen wir doch davon lernen, was ein geteiltes Herz mit einem macht. Die Israeliten haben es doch so oft gezeigt. Was mache ich? Also ich muss von mir reden, nicht von euch. Was mache ich? Lebe ich das Leben oder teile ich mein Leben auch mit dem Feind? Was könnte der Feind für uns in dem Fall sein? Was sind denn meine Kompromisse? Lebe ich in Sünde? Schaue ich Pornografie an? Wo sind meine Schwachstellen? Wo bin ich bereit, mit dem Feind mein Land zu teilen? Oder mache ich 100%? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Jesus und sein Reich an erster Stelle setzen, viele Fragen und Probleme bei uns lösen. Warum? Ich glaube, viele Fragen und Probleme hätten wir gar nicht, wenn wir ihn an erster Stelle setzen. Ich glaube, dass die meisten Probleme haben wir, weil wir nicht eine klare Vision haben und Jesus halt second machen. Jetzt zurück zu der Frage, wem gehört dein Herz? Ich wünsche dir, dass du sagen kannst, dein Herz gehört Jesus. Wenn nicht, dann lade ich dich ein, ganz bewusst zu sagen, Jesus, okay, ich möchte, dass dir mein Herz gehört. Ich möchte keine Kompromisse mehr eingehen. Ich möchte die 100% miterleben. Es ist ein täglicher Kampf. Ich kämpfe denn. Wie oft bin ich an dem Punkt, dass ich tatsächlich ihr mein Reich baue, weil ich gar nicht Lust habe, das andere zu machen. Aber das Schöne ist, Jesus sagt, suchet mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzufallen. Ist das nicht ein geniales Versprechen? Jesus sagt, hey, kümmer du dich um mein Reich, such du mich und weißt du was? Mach dir keine Sorgen um dich selber. Ich kümmere mich um dich. Aber was machen wir? Wir kümmern uns erst um uns. Oh, habe ich genug? Vergessen sein Reich dabei. Und dabei schneiden wir uns selber von der Versorgung Gottes gewissermaßen ab, weil wir es selber versorgen müssen. Weil ich ja nicht auf ihn vertraue. Ein klassisches Beispiel, wo ich damals in Kanada war. Ich war damals unter anderem auf Spenden angewiesen. Und dann hat mir Gott einmal gesagt, hey, fang an, jemand anderes zu unterstützen jeden Monat. Ich dachte, oh, echt, wieso? Ich meine, ich habe gar kein Geld und ich kann nur leben hier, weil Leute mich unterstützen. Jetzt soll ich an... Aber habe dann in meinem Herzen gesagt, okay, wenn du sagst, dann mache ich das. Hab dann quasi einen Dauerauftrag eingerichtet an dem Tag für 25 Euro, das weiß ich noch. Und am nächsten Tag sehe ich, dass jemand anderes einen Dauerauftrag für mich für 50 Euro eingerichtet hat. Da habe ich gedacht, ich verstehe es, aber so vergesse ich es wieder. Gott ist der Versorger, such sein Reich an erster Stelle. Und tatsächlich habe ich so am Ende die Christen kennengelernt. Ich habe so oft Kompromisse gemacht und gesagt, okay Gott, ich möchte dein Reich suchen und deine Gerechtigkeit. Ich suche keine Frau, ich suche nicht mein Reich mehr. Und irgendwann wird es dir hinzugefügt werden. So steht es da drin, sind nicht meine Worte. So war es tatsächlich. Ich habe sein Reich gesucht und irgendwann, plötzlich war sie mehr oder weniger da. Ich dachte, wo kommst du eigentlich her, so die Richtung. Längere Geschichte, können wir gerne mal drüber reden. Die Frage für dich für morgen, das große So what? Reich Gottes bauen oder mein Reich bauen? Der größte Faktor, es kostet einfach Zeit. Für dich morgen früh, wenn du morgen früh aufstehst, was machst du als erstes? Schaust du erstmal Spiegel News an oder Gottes News? Ich habe das schon so oft gesagt und so oft schaue ich Spiegel an. Also ich komme hier nicht und sage, hey, ich weiß, wie der Hase furzt. Es ist mein Kampf. Auf wen schaust du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Ein praktischer Tipp, morgen früh, fang an, erstmal auf Gott zu schauen. Das hat nichts mit Religiosität zu tun, das hat mit Herz zu tun, mit ungeteiltem Herz. Und tatsächlich bin ich schockiert, wie viele Stunden ich täglich mit meinem Smartphone beschäftigt bin. Alles geschäftlich, versteht sich. Und dann keine Zeit hat, zur stille Zeit machen oder zum Gebetsspaziergang machen oder für die Gemeindemitarbeiter oder so. Ne? Ihr versteht, gell? Ich challenge euch. Jesus first. Was machst du mit deiner Gehaltserhöhung? Endlich ein neues Auto. Und jetzt kann ich endlich nochmal in den neuen Urlaub gehen. Ach, ich brauche eh noch ein zweites Smartphone. Oder neues, was auch immer. Es ist nichts falsch mit irgendwas da davon. Aber mal eine Alternative, frag doch mal Jesus. Du hast mir jetzt eine Gehaltserhöhung. Was darf ich da damit machen? Was hast du da damit vor? Fix your eyes on Jesus. Wenn du in die Gemeinde gehst und denkst, ach, irgendwie taugt es nicht mehr so recht, die Predigen sind langweilig, ist alles ein bisschen blöd, geh einfach zur nächsten Gemeinde, Church Hopping, was ja sehr traditionell gemacht wird. Aber Alternative, fragt man Jesus, was ist denn mein Platz? Ist mein Platz hier in der Gemeinde? Kann ich mich hier einbringen? Wie kann ich 100% leben, auch jetzt hier in der Gemeinde? Mit 90% Gemeindemitarbeit, verspreche ich dir, wirst du am Zaunpfahl sitzen und kritisieren und sehen, was alles falsch läuft. Ich kann hier nur von meinem Leben reden. Also so geht es mir. Wenn man 100% dabei ist, dann ist man Zuschauer. Dann schafft es auch keine Leiden. Dein Partner, der dich nervt. Zurücknerven oder mal Jesus fragen, was man machen soll. Jesus first, ungeteiltes Herz. Im Arbeitsplatz jammern oder Jesus, was ist mein Job jetzt hier bei der Arbeitsstelle? Der Chef ist echt und die Mitarbeiterin und das und jenes. Jesus, ich bin hier und du möchtest durch mich dein Reich bauen. Reich Gottes ist größer als die Gemeinde. Gell? Jesus, ich bin jetzt hier da in meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Rente, in sonst wo, wie kann ich dein Reich hier bauen? Mit den Herausforderungen, mit deiner Schwäche, nicht mit den Stärken, mit der Schwäche. Wie kann ich dein Reich bauen? Und ich verspreche euch, euer Leben wird sich verändern. Ich verspreche es mir selber auch. Ich merke es immer wieder, wenn ich mich dafür entscheide, Reich Gottes bewusst zu bauen, es ist anders. Wenn in deinem Leben es tatsächlich keine Glaubensherausforderungen sind, wo du glauben musst, wo du, dann bist du, glaube ich, noch im Bilde gesprochen, nicht aus dem Boot gestiegen. Aber ich möchte euch als eins sagen, das Leben als Christ, wie es Jesus gedacht hat, ist eigentlich Wasserläufer, kein Bootsitzer. Das ist challenging, ich weiß. Aber ich fordere euch auf, habt Mut, aus dem Boot zu steigen. Fragt Jesus, wo kann ich aus dem Boot steigen? Wo ist mein Job, auf dem Boot zu steigen? Es geht jetzt nicht darum, einfach rauszusteigen, es geht darum, ihm nachzufolgen. Es war jetzt nicht dran, für die anderen 11 Jünger aus dem Boot zu steigen, es war für den Petrus dran. Frage Jesus, wo ist dran, aus dem Boot zu steigen? Wo kann ich dir vertrauen? Danke fürs Nicht-Einschlafen. Danke fürs Zuhören. Ich würde gerne mit uns noch zum Abschluss beten. Und ich würde ein Gebet sprechen, wenn ihr die wir wollen, können gerne nachsprechen. Und es wird darum gehen, einfach Jesus, ich möchte mein Leben ganz bewusst von neuem 100% für dich leben. Und wenn du möchtest, kannst du es gerne am Herzen für dich selber mitbeten oder nachbeten, okay? Also nur wer möchte, für den, was auf dem Herzen liegt. Jesus, ich danke dir, dass du König bist. Ich danke dir, dass du uns einlädst, dein Reich zu bauen. Und Jesus, heute möchte ich kann es nur für mich sagen, von neuem sagen, ich folge dir. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dein Reich bauen. Ich möchte für dich leben, weil du mein Leben erkauft hast. Ich möchte dir nachfolgen. Ich bin dein Jünger. Ich bin dein Kind, kein Sklave. Ich möchte mit ungeteiltem Herzen dir nachfolgen. Amen.